20. April.
Die New York Times berichtet, dass die Grenzpolizei in den vergangenen Monaten über 700 Kinder ihren Eltern weggenommen hat. Eltern, welche illegal die Grenze zur USA übertreten hatten. Das zuständige Ministerium für Innere Sicherheit kommentiert, dass dieser Schritt zum Wohle der Kinder gemacht wurde, zum Beispiel wenn die Elternschaft an der Grenze nicht abschließend geklärt werden konnte. Es gab jedoch immer wieder Stimmen um Donald Trump, welche eine solche Praxis befürworten als Abschreckung gegen MigrantInnen. So sagt der Stabschef des Weißen Hauses, John Kelly, im Gespräch mit einem Journalisten des Radiosenders NPR.
Could be a tough deterrent. A much faster turnaround on asylum seekers.
Even though people say that's cruel and heartless to take a mother away from her children.
Yeah, I think cruel and heartless, I wouldn't put it quite that way. The children will be taken care of.
Yeah.
They'll put into foster care, whatever.
21. April.
Wie die Washington Post aufdeckt, hat sich Trump Anfang 80er Jahre auf die Liste der 400 reichsten US-AmerikanerInnen des Forbes-Magazins geschlichen. Damals besaß Trump aber nur rund 5 Millionen Dollar. Um auf die Liste zu kommen, gab er an, er verfüge über 100 Millionen Dollar.
Das Lustige an der Geschichte ist, um auf die Liste zu kommen, rief Trump unter falschem Namen das Magazin an und von diesem Anruf gibt es sogar eine Aufzeichnung.
Most of the assets have been consolidated to Mr. Trump, you know, because you have down Fred Trump, and I'd like to talk to you off the record if I can, just to make your thing easier.
Okay, sure.
Is that all right?
Yeah, that's fine.
All right, but I think you can really use Donald Trump now, and you can just consolidate. I think last year somebody showed me the article, and I think you had 200 and 200, and really it's been pretty well consolidated now for the most part, as I also think somebody had mentioned that you had asked about that, or somebody had, and it's been pretty well consolidated, okay?
Wie Reporter der Washington Post berichten, hat Trump danach seinen Platz auf der Liste der 400 reichsten Menschen benutzt, um bei Banken Kredite in Milliardenhöhe zu erhalten.
24. April.
Der Senat bestätigt, Stuart Kyle Duncan wird Richter am Berufungsgericht des 5. Bezirkes. Dieser umfasst die Bundesstaaten Texas, Louisiana und Mississippi. Duncan ist bekannt für seine Frauen- und LGBT-feindliche Politik. So setzte er sich unter anderem dafür ein, dass Transgender-Personen nicht die Toilette ihrer Wahl benutzen dürfen oder dagegen, dass Verhütungsmittel in Apotheken käuflich sind.
25. April.
Mick Mulvaney, der Vorsitzende der Budgetbehörde, erzählt in einer Rede an einer Bankenkonferenz, dass er in seiner Zeit als US-Parlamentarier nur mit denjenigen LobbyistInnen sprach, welche ihn ordentlich bezahlten. Menschen, welche ihm kein Geld gaben, hätten keine Chancen gehabt, mit ihm zu sprechen.
26. April.
Vor wenigen Wochen hat Präsident Trump seinen Leibarzt Ronnie Jackson nominiert als Vorsitzenden für die Veteranenbehörde. Jackson wird jedoch unter anderem beschuldigt, sehr großzügig umgegangen zu sein mit Rezepten für verschreibungspflichtige Medikamente, wie der demokratische Senator John Tester auf CNN erklärt.
The word is that on overseas trips in particular, that Admiral would go down the aisleway of the airplane and say, all right, who wants to go to sleep, and hand out the prescription drugs like they were candy.
Like an Ambien type.
Yeah, that's exactly right. He hands out prescriptions like candy. In fact, in the White House, they call him the candy man.
Auch soll Ronnie Jackson eine Frau an einem öffentlichen Anlass massiv belästigt haben. Nach einem anderen Event habe er betrunken sein Dienstauto zu Schrott gefahren.
Der Leibarzt von Trump hätte Vorsitzender der Veteranenbehörde werden sollen, obwohl er über keine Führungserfahrung verfügt. Dabei ist das Kriegsveteranenministerium das zweitgrößte in den USA mit über 360.000 Angestellten.
Jackson scheint in der Zwischenzeit realisiert zu haben, dass der Job wohl doch nichts für ihn ist. Er tritt von seiner Nominierung zurück.
28. April.
Das Justizministerium aktualisiert seinen internen Leitfaden für StaatsanwältInnen. Dabei streicht es unter anderem ein Passus, welcher besagt, dass die Pressefreiheit ein Grundpfeiler einer funktionierenden Demokratie sei, wie das New York Magazine schreibt.
29. April.
An einer Konferenz der Waffenlobbygruppe NRA tritt Vizepräsident Mike Pence auf. Während der Veranstaltung wird aus Sicherheitsgründen das Tragen von Waffen verboten.
30. April.
Der Bundesstaat Iowa gibt sich ein neues Abtreibungsgesetz. Wie BBC berichtet, ist Abtreibung neu verboten, sobald ein Herzschlag nachweisbar ist. Das entspricht circa der 6. Schwangerschaftswoche. Ein Zeitpunkt, zu welchem viele Frauen ihre Schwangerschaft noch gar nicht bemerkt haben. Ausnahmen gibt es nur, falls die Frau vergewaltigt wurde und dies auch zur Anzeige bringt oder wenn die Schwangerschaft das Leben der Frau gefährdet. Zum Vergleich, in der Schweiz und in vielen EU-Ländern ist eine Abtreibung bis zur 12. Schwangerschaftswoche erlaubt.
1. Mai.
Der Sonderermittler in der Russland-Affäre, Robert Mueller, hat dem Weißen Haus 44 Fragen zukommen lassen, welche er gerne dem Präsidenten stellen würde. Jemand aus dem Weißen Haus gab die Fragen an die New York Times weiter.
Mueller möchte unter anderem von Trump wissen, was dieser mit einem bestimmten Tweet genau gemeint hatte oder warum er den ehemaligen FBI-Direktor James Comey entließ.
Da Trump nun die Fragen Muellers an ihn bereits kennt, könnte er sich umfassend vorbereiten. Bis anhin kam es aber noch zu keinem Interview mit dem Sonderermittler. Wenige Tage später lehnt Mueller die Bitte Trumps ab, die Fragen schriftlich beantworten zu dürfen.
2. Mai.
Wie die New York Times berichtet, habe die Ukraine ihre Unterstützung bei der Untersuchung der Russland-Affäre beendet, kurz nachdem die Trump-Regierung einen Waffendeal mit der Ukraine abschloss.
3. Mai.
Donald Trumps ehemaliger Leibarzt Harold Bornstein gibt bekannt, dass der medizinische Bericht zur gesundheitlichen Verfassung des Präsidenten, welcher im Wahlkampf veröffentlicht wurde, nicht etwa von ihm als Arzt stammt, sondern von Trump diktiert wurde.
Eine Tatsache, die man eigentlich hätte ahnen können, stand doch im Bericht, dass Trump der gesündeste Mensch sei, welcher sich je für das Amt des Präsidenten zur Verfügung gestellt hatte.
4. Mai.
Der umstrittene Vorsitzende der Umweltbehörde EPA, Scott Pruitt, habe eine Reiseliste mit Orten zusammengestellt, welche er gerne besuchen würde. Dann beauftragte er sein Team damit, Gründe für Geschäftsreisen zu finden, damit er auf Staatskosten diese Destinationen besuchen kann. Dies bestätigen 4 Departementsmitarbeitende gegenüber der Washington Post.
5. Mai.
Donald Trump will Menschen, welche teilweise schon 20 Jahre legal in den USA leben, ihren Aufenthaltsstatus aberkennen. Betroffen davon wären rund 400.000 Personen. Der sogenannte Temporary Protected Status soll für Menschen aus 6 Ländern abgeschafft werden.
Dieser Aufenthaltsstatus garantierte bis anhin unter bestimmten Umständen Schutz, wenn Betroffene in ihren Heimatländern von humanitären Katastrophen betroffen waren. Möglich also, dass Menschen zum Beispiel aus Honduras, welche seit einem verheerenden Hurricane 1998 in den USA leben, nun abgeschoben werden.
6. Mai.
Die Washington Post recherchiert, dass eine Webseite der Umweltbehörde EPA vor einem Jahr offline ging, mit der Begründung, dass sie abgedatet werden muss, jedoch nie wieder aufgeschaltet wurde. Inhalt der Webseite? Gesammelte Berichte darüber, dass der Klimawandel menschengemacht ist.
7. Mai.
Ein Republikaner bringt ein Gesetz ins Parlament, nach welchem in Zukunft in jeder Poststelle ein Foto von Trump und Vizepräsident Pence hängen soll. Noch würde nicht über das Gesetz abgestimmt.
8. Mai.
Donald Trump steigt aus dem Iran-Deal.
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. The United States no longer makes empty threats. When I make promises, I keep them.
Der Vertrag garantierte bis anhin, dass der Iran keine Atomwaffen bauen würde. Im Gegenzug hoben die beteiligten Länder, das sind neben den USA auch Großbritannien, Russland, Frankreich, Deutschland, China und die EU, gewisse Sanktionen gegen den Iran auf.
Kritisiert wird der Ausstieg Trumps nicht nur im Zusammenhang mit dem Iran, auch gegenüber Nordkorea könnte Trumps Schritt schlechte Zeichen senden. Mit dessen Führer Kim Jong-un will Trump sich Mitte Juni in Singapur zu Gesprächen treffen. Trump erweist sich nun aber als unzuverlässigen Verhandlungspartner, welcher bei Unsicherheiten auch einfach mal aus einem über viele Jahre hart verhandelten Vertrag aussteigt.
Sowohl der Iran als auch die anderen beteiligten Staaten haben zugesagt, den Deal vorerst aufrechtzuerhalten.
9. Mai.
Hat Novartis Donald Trump bestochen? $400.000 soll der Schweizer Pharmakonzern Michael Cohen überwiesen haben, dem persönlichen Anwalt von Donald Trump. Der Anwalt, welcher auch dem Pornostar Stormy Daniels ein Schweigegeld gezahlt hatte. Dabei wurde das Geld in Raten überwiesen, welche jeweils nur wenige Dollar unter der Hunderttausender-Grenze lagen, womöglich um Kontrollmechanismen zu umgehen, welche bei einem höheren Betrag anschlagen würden. Dazu MSNBC.
All of the money that we have just been talking about was paid to a bank account that Cohen created in 2016 to pay off Stormy Daniels. Cohen approached a pharmaceutical company called Novartis and landed a one-year deal with them, promising them access to the White House on things related to healthcare policy.
Aufgedeckt hat dieser Skandal der Anwalt von Stormy Daniels, Michael Avenatti. Somit nimmt die Geschichte um die Schweigegeldzahlungen an den Pornostar eine überraschende Wendung. Vorerst war die mutmaßliche Affäre zwischen Trump und Daniels vor allem aus moralischer Sicht verwerflich. Zum Zeitpunkt der Affäre war Trump bereits mit Melania verheiratet, ihr gemeinsamer Sohn gerade mal 6 Monate alt. Nun scheinen sich jedoch auch die Justizbehörden für die Machenschaften von Trumps Anwalt Michael Cohen und dessen Briefkastenfirma zu interessieren. Eine Briefkastenfirma, welche nicht nur das Schweigegeld gezahlt hat, sondern eben auch Geld von Großkonzernen erhielt. Der Verdacht besteht, dass sich Novartis sowie mehrere andere Firmen über Michael Cohen Zugang zu Trump erkauft haben.
Neben Novartis ist auch der Telekommunikationsanbieter AT&T auf der Liste der Firmen, welche Cohen Geld überwiesen haben. Zur selben Zeit wie dessen Zahlungen lagen Fusionspläne von AT&T mit Time Warner auf dem Tisch, eine Zusammenlegung, welche vorerst vom Justizministerium gestoppt wurde. Ebenso hat ein russischer Oligarch, welcher enge Beziehungen zu Putin pflegt, Geld auf das Konto einbezahlt.
10. Mai.
Timothy Semeraba war bis anhin verantwortlicher für die Pläne der USA im Falle einer Pandemie. Wie die Washington Post berichtet, verlässt er wegen Uneinigkeiten das Weiße Haus. Sein Departementschef löst daraufhin gleich das ganze Pandemiegremium auf.
13. Mai.
Die chinesische Regierung investiert $500 Millionen in einen Freizeitpark in Indonesien. Zu der Anlage gehört auch ein Trump Tower, weitere Hotels, Ferienwohnungen und ein Golfplatz, die alle von Donald Trumps Immobilienfirmen verwaltet werden sollen.
18. Mai.
Trump ernennt Mike Stoker zum Vorsitzenden der Umweltbehörde EPA für die Westküstenregion.
Stoker wird unter anderem verantwortlich sein für Geldstrafen gegen Firmen, welche gegen Umweltgesetze verstoßen haben oder für die Sauberkeit des Trinkwassers in Gebieten, in welchem Wasser oft knapp ist.
Mike Stokers ehemaliger Job, Lobbyist für die Ölindustrie.
19. Mai.
Der republikanische Gouverneur des Bundesstaates Kansas unterschreibt ein Gesetz, nach welchem schwule und lesbische Paare von Kinderadoptionen ausgeschlossen werden können. Begründet wurde es damit, dass Adoptionsagenturen somit in Zukunft ihre religiösen Überzeugungen ausführen dürfen und LGBT-Personen eine Vermittlung verweigern können.
Ein ähnliches Gesetz kam vor 3 Wochen auch beim Parlament des US-Bundesstaates Oklahoma durch. 4 weitere Bundesstaaten verfügen schon seit längerem über ein solches Gesetz.
Letzten Sommer flog ein geheimes Treffen im Trump Tower auf, welches zwischen Trump-Sohn Donald Trump Jr. und russischen Vertretern stattgefunden hatte. In diesem Treffen noch vor den Wahlen versprachen die Russen dem Trump-Team Informationen, welche Hillary Clinton schaden werden. Nun deckt die New York Times ein weiteres solches geheimes Treffen auf. Trump Jr. habe sich während des Wahlkampfes mit einem israelischen Social-Media-Experten getroffen. Dieser offerierte dem Trump-Team ein millionenteures Projekt, welches Social Media zu Trumps Gunsten manipulieren würde. Auch am Tisch war ein Gesandter eines saudischen Prinzen sowie der Gründer und Chef der äußerst umstrittenen Söldnerfirma Blackwater, welche unter anderem im Irakkrieg aktiv war. Sein Name ist Eric Prince, er ist der Bruder von Betsy DeVos, der Vorsitzenden des Bildungsministeriums. Es sei noch nicht abschließend geklärt, ob der Deal zustande kam oder nicht.